Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Was bringt die nächste Documenta? Seit heute wissen wir ein bisschen mehr. In Kassel wurden nämlich die Beteiligten vorgestellt. Dabei fielen auch zwei wichtige Schlagworte, nämlich Solidarität und Kollektivität. Und wir werden gleich mal fragen, wie sich das dann in Kunst auswirkt. Dann erster Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb. Unser Literaturkollege ist nicht sehr begeistert. Und bei Twitter kann man jetzt auch gesprochene Tweets absetzen, maximal 140 Sekunden lang. Eine Emotionalisierung des Mediums, ganz sicher, aber mit welchen Folgen? Lumpung, das ist das indonesische Wort für eine Reisscheune, in der die überschüssige Ernte gelagert und gemeinschaftlich genutzt wird. Und dieser Begriff, man könnte vielleicht auch sagen, dieses ökonomische Modell, wird zum Motto der 15. Documenta-Ausgabe. In 2 Jahren ist es soweit. Geleitet wird diese Documenta ja von einer indonesischen Künstlergruppe. Sie heißt Rua Rupa. Und sie hat ein weltweites Netzwerk von Initiativen zur Mitgestaltung um sich geschart. Mit von der Partie ist auch das Berliner Zentrum für Kunst und Urbanistik, Kunstrepublik. Und einer der Gründer, Philipp Horst, der ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Lumpung habe ich ja eben schon so sehr verkürzt versucht zu erklären mit Worten. Diesen Begriff werden wir wahrscheinlich noch sehr, sehr oft hören. Was bedeutet er denn für Sie?
Ja, ich habe ihn auch erst übermittelt gekriegt, seitdem wir eingeladen sind, Teil dieses größer wachsenden Lumpungs zu sein. Also wie Sie es vorhin beschrieben haben, handelt es sich dabei eigentlich traditionell um architektonisches Gebilde, also so eine Art Speichern, Lager, in der Überschuss aus der produzierten Ernte gelagert wird. Gleichzeitig ist es aber auch ein Raum, in der gemeinschaftliche Feste und andere Begegnungen, Rituale stattfinden. Also ein Ort der Gemeinschaft. Kommt auch mehr aus dem Dörflichen und nicht so sehr aus dem Städtischen. Und ich glaube, was sie versuchen, ist, diesen Begriff jetzt auf die Kultur zu übertragen, der aus der Landwirtschaft kommt, und von einem Dorf auf eine globale Struktur.
Und was heißt das für die kommende Documenta? Also Sie haben gerade schon gesagt, das ist ein Begriff aus der Landwirtschaft und jetzt muss man den irgendwie in die Kunst hinüber transportieren. Wie könnte das denn aussehen?
Ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Eigentlich war geplant, dass wir uns Anfang des Monats alle in Kassel treffen. Und alle, Sie haben sie, glaube ich, noch nicht benannt, sind jetzt 9 Partner, die ganz aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Einige aus Europa, aus Indonesien, aus Afrika, aus Südamerika. Und dieses Treffen konnte ja aufgrund der Situation, Corona-Situation, nicht stattfinden. Und stattdessen gab es jetzt erste Zoom-Konferenzen, wo wir mit 40, 50 Leuten uns erstmal kennengelernt haben und dann in kleinen sogenannten Breakouts in so Dreier- und Vierergruppen gesprochen haben, um überhaupt die Kontexte der Arbeit zu verstehen und uns näher zu kommen. Denn was da rauskommt, ist völlig unklar. Also die Frage ist vor allem zentral, wann ist was genug und was können wir von dem genug abgeben? Das ist ja auch eine ganz zentrale, wie Sie schon gesagt haben, wirtschaftliche Frage. Und da sind wir ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Und diese Aufstellung sieht man gerade jetzt in diesen Krisen ganz besonders, wo wir in Deutschland ja schon mit unserem Sozialstaat eigentlich und auch unserem gerade für die Kultur sehr gut geförderten in Relation zu anderen Ländern, zum Beispiel in Afrika, ganz gut dastehen, wird das für viele dort ganz existenziell.
Mhm. Vielleicht können Sie ja mal erklären, wie dieser Begriff Lumpung zu der Arbeit Ihres Zentrums für Kunst und Urbanistik reinpasst. Sie sind ja nicht von ungefähr eingeladen worden, ne? Was zeichnet denn so Ihre Arbeit oder Ihre Projekte aus?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, dass auch ähnlich denen in Rua Rupa, dass wir eine Künstlergruppe sind, die dieses Zentrum für Kunst und Urbanistik gegründet haben und dass wir auch sehr viel Wert legen auf die Prozesse. Das heißt, wir haben hier ein Zentrum mit 14 Atelierwohnungen, wo Künstler aus aller Welt leben und arbeiten für Zeiträume von 2 Monaten bis 1 Jahr. Und jeder bringt aus seinem Kontext seine Erfahrungen von Stadt und Gemeinschaft mit. Und die werden übertragen auf Berlin, beziehungsweise treffen sich hier zusammen und entwickeln einzeln und zusammen Projekte, künstlerische Arbeiten.
Also ein Ort des Austauschs, ja?
Genau, und vor allem eines des Prozesses.
Ja, und was ist das Ergebnis eines solchen Prozesses? Ist es ein Kunstwerk?
Ja, und die können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das können Arbeiten im öffentlichen Raum sein, skulpturale Setzungen, es können Videos sein, Fotografien, es kann auch was Geschriebenes sein, Konzeptarbeiten, ganz unterschiedlich.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie diese Documenta dann aussehen wird, ne? Wenn Gruppen wie Sie prozesshaft und ergebnisoffen arbeiten, das hört sich an wie so eine Art Stipendium und am Ende dieses Projektes steht etwas, von dem aber keiner weiß, was es am Anfang sein sollte. Haben Sie eine Idee oder haben Sie eine Vorstellung? Also es wird ja auch ganz viel Sie haben vom Dörflichen gesprochen, so dieser Begriff der Lokalität ist ja auch wieder wichtiger, man kommt so weg vom Globalen, ja. Also was wird das sein bei dieser Documenta?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine Reise, auf die wir uns begeben. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, was wir jetzt schon merken in den Gesprächen mit den Kollegen aus den anderen Ländern und Institutionen, wie gesagt, dass wir sehr unterschiedlich aufgestellt sind, dass wir auch in unserer Rolle jetzt hier in Berlin sehr privilegiert sind, sowohl als Kulturstandort als auch mit der Versorgung und der Aufmerksamkeit. Und das sieht ganz anders aus in anderen Ländern. Und dieses Erkennen, ne, das hat ja auch dann zwar einen fern, global, lokalen Bezug durch das Kennenlernen und deren Bedürfnisse und unsere Überschüsse zu verstehen. Ich glaube, das ist unsere Privilegien auch. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil des Lernprozesses. Ich meine, wir wissen ja alle, das habe ich als Kind auch noch nicht verstanden, warum wir Lebensmittel wegwerfen und überall und anderen Orten Menschen verhungern. Ne? Klar. Es ist ein bisschen kurz gefasst, aber das ist so ein einfaches Bild, was immer schwierig ist zu verstehen.
Also der Begriff des Gemeinwohls spielt da wohl eine große Rolle.
Genau, auf jeden Fall, weil der Gemeinwohl unterscheidet sich ja von der Gewinnorientiertheit dadurch, dass es die Gewinne kommunalisiert, ne, oder nicht für sich behält und die für einen selbst investiert, sondern eben das, was zu vieles abgibt und anderen das zur Verfügung stellt, die gerade nicht so viel haben.
Sie haben jetzt am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Sie stehen da auch mit anderen Gruppen im Austausch. Also so von dem Documenta-Arbeitsprozess ist es jetzt anscheinend nicht so, dass die Documenta wählt, welche Gruppen nimmt sie mit ins Boot und jede Gruppe arbeitet dann an ihrem eigenen Projekt, sondern Sie sind da schon in einem intensiven Austausch anscheinend, ja?
Das ist der Kerngedanke dabei, dieses Lumbung, also diese Art Lumbung für die Kultur überhaupt erst entstehen zu lassen, weil das gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die existieren international, die ähnlich arbeiten. Und wir haben überlegt, so verschiedene auch parallele Stränge zu haben. Einmal diese digitalen, schnellen Wege. Wir haben auch WhatsApp-Gruppen und Telegram und Zoom-Konferenzen, über Post was zu machen, uns gegenseitig zu besuchen. Das war ja die Idee, auch die Kontexte kennenzulernen, aber es geht gerade nicht. Also wir sind auch begrenzt in
Ja.
unseren Möglichkeiten gerade.
Philipp Horst, bleibt, kurze Frage zum Schluss, Kassel der zentrale Austragungsort der Documenta oder findet die überall auf der Welt statt?
Ich glaube, der findet gerade überall auf der Welt statt, aber es wird wahrscheinlich da genau was sichtbar werden und Energie entstehen, in der diese Prozesse dann zusammenlaufen.
Philipp Horst, Mitbegründer des Zentrums für Kunst und Urbanistik in Berlin, das Teil des internationalen Documenta-Netzwerks ist. Vielen Dank und viel Erfolg wünsche ich.
Danke, Frau Schwarz. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Und weg also von dieser eurozentristischen, von dieser weißen Perspektive, das ist momentan vielen Kunstmenschen ein Anliegen. Letzte Woche sprach ich hier bei Fazit mit Rhein Wolf vom Stedelijk Museum in Amsterdam, der 50% seines Etats in nicht weiße Kunst stecken will, weil die in der Sammlung weitgehend fehle.
Es gibt einen blinden Fleck. Es gibt in vielen Museen gibt sogenannte blinde Flecken und bei uns auch. Und in den letzten 125 Jahren in unserer Sammlungsgeschichte wurde systematisch ausgeschlossen. Deshalb ist es wichtig, um jetzt ein großes Zeichen zu setzen, denke ich.
Das sagt Rhein Wolf und Yilmaz Gvior, Direktor des Kölner Museums Ludwig. Der legt in einer aktuellen Ausstellung offen, was in der Sammlung vorhanden ist und was nicht. US-amerikanische Kunst, ja, postkoloniale, queere, feministische, indigene, afroamerikanische Positionen, Gegenanzeige. Man kann gespannt sein, wie Gvior's Biennale-Beitrag für den deutschen Pavillon in Venedig aussehen wird. Übrigens im selben Jahr wie die Documenta, nämlich 2022. Aber jetzt schauen wir uns erstmal diese Ausstellung an: Mapping the Collection mit Rudolf Schmitz.
Greater. Hamburger Press.
Wenn Martha Rosler mit ihrer Küchenschürze einzelne Küchenwerkzeuge vorführt, dann wirkt das so martialisch, als wolle sie das Patriarchat zerreiben, zerhäckseln, zerstechen. Ein feministisches Video von 1975, schrummeliges schwarz-weißes Filmmaterial, präsentiert auf einem winzigen Monitor. Die Gegenbilder und Gegenargumente zur offiziellen Kunstgeschichte der 1960er und 1970er Jahre sind oft klein, zerkratzt, improvisiert, aber aufgeladen und bemerkenswert. Mit diesem ästhetischen Understatement muss man erstmal klarkommen. Hat man doch die Pop-Art-Abteilung des Kölner Museums als beeindruckendes, mächtiges Statement in Erinnerung. In Mapping the Collection sind die Dimensionen zurückgefahren. Vielleicht, um einer bisher unbemerkten Reflexion Platz zu machen. Von Klaas Oldenburg gibt es einen kleinen, fast niedlich zu nennenden roten Hydranten zu sehen. Fireplug Souvenir, Chicago, August 1968. Im Kontext der hier dokumentierten Antikriegsbewegung allerdings lässt er sich als Reaktion auf die Gewalt lesen, die der Künstler in Chicago bei den Protesten während des Demokratischen Parteitages selbst erlebt hatte. Wasser aus Feuerwehrschläuchen wurde gegen friedliche Proteste der Bürgerrechtsbewegung eingesetzt.
Things are very wrong with this illusion of democracy and equality in this country.
In Amerika seien Demokratie und Gleichheit pure Illusion, sagt die Choreografin Yvonne Rainer in einem Filmporträt des afroamerikanischen Künstlers Adam Pendleton. Dazu Yilmaz Givior, Direktor des Kölner Museum Ludwig.
Sie ist immer sehr rational und versucht, Dinge zu schematisieren, Alltagsbewegungen in ihre Choreografien hineinzubringen, um da wirklich auch dieses Anti-Emotionale oder auch Anti-Geniale zu verkörpern. Und wenn Sie Yvonne Rainer, die Choreografin, in diesem Video sehen, wie sie einen Text liest, wo es um konkret Diskriminierung geht, und wenn Sie sehen, wie diese wirklich sehr im wahrsten Sinne des Wortes coole Frau, sie erleben die quasi dabei, wie sie emotional berührt wird.
Emotional berührend ist auch das Video der Afroamerikanerin Howardena Pindell, die eine weiße Frau spielt, die auf Schilderungen von erlebtem Rassismus mit Empörung und Unglauben reagiert. Vor diesem Hintergrund wirken die Schießscheibenbilder von Jasper Jones oder Kenneth Noland plötzlich ziemlich bedrückend. Zu den Farbfeldmalern Morris Lewis oder Kenneth Noland ist in dieser Ausstellung der gebürtige Cherokee Leon Polk Smith dazugekommen. Längst nicht so bekannt wie die beiden anderen, weil für ihn als indigener Künstler der Kunstmarkt weit weniger zugänglich war.
Es geht nicht um Identitätspolitik, sondern es geht um das Werk. Aber es ist interessant zu wissen, kein Werk entsteht im luftleeren Raum, sondern hinter jedem Werk steht auch eine Person, steht auch ein Leben, das gesellschaftlich verankert ist. Und uns ist es wichtig, auch diesen Kontext zu zeigen.
Mit dem Werk von Leon Polk Smith oder der Skulptur der Afroamerikanerin Barbara Chase Ribou sind plötzlich Wucht und ästhetische Überzeugungskraft da, die man in dieser Ausstellung gelegentlich vermisst. Und Wucht und ästhetische Überzeugungskraft sind zweifellos nötig, um den bisher gültigen Kanon der Kunstgeschichte zu erschüttern. So könnte man die Ausstellung Mapping the Collection als Forschungsprojekt bezeichnen. Die feministischen, afroamerikanischen, indigenen, queeren Gegenstimmen sind zu finden, aber hören sich oft noch ziemlich leise an. Und dann muss das alles auch noch in Ankaufspolitik münden. Da hat das Kölner Museum Ludwig, das zeigt diese Ausstellung, erste wichtige Schritte unternommen.
Sie werden in der Ausstellung Arbeiten beispielsweise von Anna Mendieta sehen, von Zenger Ngudi und anderen Positionen, die wir erwerben konnten. Aber da ist noch viel zu tun.
Mapping the Collection, eine Ausstellung als Forschungsprojekt, meint unser Kritiker Rudolf Schmitz. Twitter. Da ging es doch immer um die Kürze, um geschriebene Statements. Okay, mal etwas Ablenkung durch lustige Videos und Memes, aber lebt dieses Diskursmedium nicht eigentlich vom geschriebenen Wort? Kann man mal fragen, jetzt wo man auf Twitter auch Sprachnachrichten in die Welt pusten kann, maximal 2 Minuten 20 Sekunden, das ist sehr, sehr lang. Manche befürchten, dass diese Neuerung fatale Folgen haben wird.
Is this on? Is this recording? Kafefe. I cannot imagine what will happen when Donald Trump realizes he can do this. Thanks a lot, Twitter. You just made 2020 even worse.
Tja, was, wenn Donald Trump das nutzt, fragt diese Frau. Und insgesamt fällt das Feedback der Twitter-Gemeinde auch eher durchwachsen aus. Aber vielleicht steckt dahinter ja eine höhere Idee. Darüber sprach ich mit Martin Fährensen, Journalist und Blogger. Hallo.
Schönen guten Abend.
Tja, warum macht Twitter das?
Naja, es gibt verschiedene Gründe. Erstmal sind Sprachnachrichten zwar im Messenger-Bereich schon lange sozusagen etabliert. Jeder kennt das, jeder schickt sich irgendwie Sprachnachrichten. Vor allem jüngere Menschen nutzen das sehr viel. In den Social-Media-Angeboten gibt es das aber eigentlich so noch nicht. Und Twitter beweist hier sozusagen Pioniermut und schreitet mutig voran und führt das ein. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Audio an sich momentan total boomt. Also es gibt viele Geräte, die jetzt mit Sprache bedient werden, Podcasts boomen. Und zudem braucht Twitter einfach auch immer wieder neue spannende Formate, um Werbeplätze zu verkaufen. Und Audio ist da einfach noch nicht belegt.
Könnte man sich auch vorstellen, dass da so eine Art Audio-Memes entstehen oder andere, ich sag mal, künstlerische Produkte?
Das will ich stark hoffen. Also wir haben eigentlich bei vielen Neuerungen, bei vielen neuen Features immer auch neue Künstler gesehen, die mutig voranschreiten, das Format für sich gewinnbringend einzusetzen wissen. Und ehrlich gesagt freue ich mich darüber, dass Audio jetzt zunehmend eine größere Rolle spielt, eben auch bei Social Media Angeboten.
Aber wenn wir jetzt nochmal so bei dieser einfachen Sprachnachricht bleiben, was verändert diese denn in der Kommunikation auf Twitter?
Naja, machen wir uns nichts vor. Twitter ist schon ein raues Pflaster. Zwar gibt es natürlich viel ehrenwerte Informationen, aber es gibt natürlich auch viel Gemotze, viel Geraune, auch viel Hass, auch viel Hasskriminalität im weitesten Sinne. Und Sprache, die dann gehört werden kann, bedient natürlich nochmal ganz andere Emotionen als die, die nur gelesen werden kann. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, Menschen, die sich dort sehr, sehr stark zu Wort melden und vielleicht auch andere Leute versuchen zu diskreditieren etc., dann hat so eine Sprachnachricht natürlich nochmal eine ganz andere Wucht, weil es vielleicht auch doch viel mehr unter die Haut geht. Und auch da kann Twitter sozusagen sich gar nicht aus der Affäre ziehen, weil das ist genau das, was Twitter auch bezwecken möchte. Sie wollen ja durch die Einführung dieser Sprachnachricht mehr Emotionen wecken. Und das ist zumindest mal gerade auf Twitter ein spannendes Experiment.
Was ist mit Hashtags?
Also rein technisch ist es so implementiert, dass Sprachnachrichten nur in Kombination mit einer Textnachricht gehen. Also das heißt, man kann sozusagen Audio-only, soweit ich das jetzt bislang gesehen habe, gar nicht posten.
Es gab ja jetzt auch Reaktionen von Menschen mit Behinderungen, also dass diese Einführung von Audionachrichten ja sowohl in- als auch exkludierend sei, wenn man mal an Sehbehinderungen denkt oder an Gehörlosigkeit denkt. Also ist das ein Fortschritt möglicherweise?
Ich bin wahrscheinlich nicht der Experte, der das ganz umfänglich beantworten kann. Mein Gefühl ist, sie ermöglichen damit erstmal eine neue Form der Kommunikation auf Twitter, die es so vorher nicht gegeben hat, nämlich eben per Audio und inkludieren damit erstmal mehr Menschen, als vorher die Plattform nutzen konnten.
Vielleicht auch Jüngere, ne?
Vielleicht auch Jüngere, wobei gerade in Deutschland spielt Twitter ja eher so eine Nischenrolle und in anderen Ländern ist Twitter jetzt gar nicht unbedingt nur ein Medium für ältere Semester. Also gerade in den USA spielt Twitter auch in der jüngeren Zielgruppe durchaus eine Rolle, vor allem aber auch mit Blick auf ganz bestimmte Szenen. Also zum Beispiel YouTuber machen wahnsinnig viel Werbung für ihre neuen Videos, in aller Regel über Twitter, haben dort sozusagen ein Medium gefunden, über das sie mit ihrer Zielgruppe diskutieren und sich austauschen oder zumindest mal für ihre Videos Werbung machen. Klar, da könnte man sich jetzt sehr, sehr leicht vorstellen, dass eben da auch dann künftig Sprachnachrichten eine Rolle spielen.
Aber nochmal nachgefragt, wird so etwas auf einem, ich sag mal, klassischen Lesemedium wie Twitter funktionieren? Also man kennt es ja selbst, dass man auch Videoausschnitte nur ohne Ton hört, mitliest den Subtext, weil man gerade in einem öffentlichen Verkehrsmittel ist oder weil andere mithören. Das spricht ja eigentlich gegen das Hören.
Ja, wobei sich das Hören tatsächlich durch den Boom an solchen Bluetooth-Kopfhörern ja wirklich schon seit einiger Zeit abzeichnet. Also viele Menschen nehmen ja diese Stöpsel gar nicht mehr aus den Ohren und sind sozusagen eigentlich permanent auch in so einer Audiowelt gefangen. Und für mein Dafürhalten bietet das eigentlich vor allem erstmal die Chance, vielleicht auch wirklich Gedanken mal etwas ausführlicher darzulegen, weil man vielleicht wirklich Emotionen auch raushören kann und eben nicht nur in ein geschriebenes Wort hineininterpretieren muss. Und bislang ist Twitter wirklich überwiegend so ein raues Pflaster, dass ich neue Wege, sich emotional mitzuteilen, erstmal begrüße.
Werden Sie es nützen?
Ich werde es ausprobieren. Bislang bin ich noch nicht freigeschaltet.
Martin Fährensen von Social Media Watchblog über Audionachrichten auf Twitter seit heute möglich. Vielen Dank.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Oliver Thoma.
Sie war die Trösterin der britischen Kriegsgeneration, das Sweetheart der britischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Heute starb die Sängerin Vera Lynn im Alter von 103 Jahren. Neben all ihren Titeln aus der Kriegs- und Nachkriegszeit blieb We'll Meet Again ihr populärster Song. Der Musikjournalist Robert Rothiefer sagte in Deutschlandfunk Kultur über Vera Lynn:
Vera Lynn ist ihre Rolle nie losgeworden. Obwohl ihr größter Nachkriegshit Auf Wiedersehen, Sweetheart hieß, sollte ihr der alte Beiname bis zu ihrem Tod anhaften. Anders als eine Zeitgenossin wie Marlene Dietrich hatte Lynn nie einen politischen Zugang zu ihrer Rolle als Kriegsteilnehmerin.
In den 1960er und 70er Jahren erhielt sie mehrere Auszeichnungen der Queen, die nur 9 Jahre jünger ist als sie. Und noch 1992 gab sie Konzerte in Deutschland, Australien und den USA. Erst vor wenigen Wochen wurde Vera Lynn wieder von Königin Elisabeth geehrt, wenn auch indirekt bei ihrer Rede an die Nation aus Anlass der Corona-Pandemie.
We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Zum neuen Chefdirigenten am Deutschen Nationaltheater Weimar ist der 29-jährige Dominik Beikirch berufen worden. Er werde den Posten zum Start der Spielzeit 2020/21 übernehmen, teilte das Theater mit. Beikirch kam 2015 an das Haus und war zuletzt Kapellmeister. Er studierte an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Generalintendant Hasko Weber würdigte Beikirchs hohes Maß an künstlerischer Kompetenz. Sein verantwortliches und kontinuierliches Wirken sei inzwischen wichtiger Bestandteil der Qualität der musikalischen Arbeit des Theaters. Der Streit um den Standort des geplanten Deutschen Fotoinstituts geht weiter. Der Stadtrat von Düsseldorf sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, das Projekt auf einem Grundstück am Hofgarten zu realisieren. Wie die Stadt mitteilte, bekenne man sich mit diesem Entschluss noch einmal deutlich zu einem Fotoinstitut in Düsseldorf und schaffe die Voraussetzungen dafür. Eine Expertenkommission von Staatsministerin Monika Grütters hatte dagegen Essen als Standort vorgeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages aber bereits mehr als 41 Millionen Euro für das geplante Institut in Düsseldorf eingestellt. Die Landeshauptstadt erklärte, man werde mit dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen sprechen, um die Fördermittel für die Planung des Instituts am Standort Hofgarten abzurufen. Das Institut soll unter anderem Nachlässe wichtiger Fotografen in Deutschland sichern. Die Frankfurter Buchmesse soll trotz Corona im Oktober stattfinden. Das hat der hessische Ministerpräsident Bouffier bekräftigt. Für die Buchmesse gelte die Vereinbarung von Bund und Ländern von Anfang Mai. Danach können die Bundesländer entscheiden, ab wann Messen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden können. Die Veranstalter hatten Ende Mai beschlossen, dass die Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober auf dem Messegelände in Frankfurt und gleichzeitig virtuell stattfindet.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Gestern haben wir hier bei Fazit schon über die Eröffnung des Bachmann-Wettbewerbs gesprochen, der diesmal ja auch im Netz stattfinden muss. Seit heute Morgen wird gelesen an unterschiedlichsten Orten vor einer strengen Jury, die, wie man schon mitbekommen konnte, sich häufig uneins war über die Qualität des Vorgetragenen. Jörg Plath ist im Studio. Haben Sie denn heute Interessantes gehört, also so literarische Neuentdeckungen?
Na, ich habe zuerst mal eine lautstarke Jury gehört, die hat sich tatsächlich ordentlich gestritten und hat zeitweise parallel geredet. Sie hat viel anzuhören gehabt, also ästhetisch gab es sehr viel Verschiedenes, thematisch, formal, literarisch war das eher ein schwacher Tag mit unglücklichen 40-somethings, also 40-Jährigen, einer Gamer-Dystopie, einem Reisebericht mit 3 Männern, einer versehrten Anstaltsinsassin und einer Maschinenprosa.
Was heißt das? Also Sie waren nicht so richtig überzeugt von der Relevanz, wie man so schön sagt, oder ging es eher darum, dass Ihnen dann so eine literarische Qualität fehlt?
Ja, mir hat die Qualität gefehlt. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das so ging. Immer auch anderen Juroren ging es ganz ähnlich, glaube ich. Jasmin Ramadan etwa hat zu Anfang vorgelesen einen Romanauszug über beschädigte 40-Jährige, die in ihren Neurosen und Psychosen eingeschlossen sind und unfähig zur Kommunikation und die Menschen um sie herum dann auch kaputt machen, wie ein Narzisst zum Beispiel, der nur sich liebt und den Frauen schadet und dabei aber sagt, er sei Feminist. Das ist autorial und etwas müde, wie ich fand, erzählt, auch psychologisch vielleicht nicht ganz stimmig. Und nachher hat es dann Hubert Winkels, der Juryvorsitzende, auch eine üble Eröffnung dieses Tages genannt, allerdings wohl mehr aus Ärger über Philipp Tingler, denn der hatte Jasmin Ramadan eingeladen und der hat die Jury etwas genervt zu Anfang. Danach gab es Lisa Krusche, die eine Verschmelzung von Computerspiel und Dystopie aus einem Weltenende vorgelesen hat. Da gibt es so eine einsame Überlebende, nur eine, die erstmal in einem Schwimmbad schwimmt, sehr atmosphärisch dicht und die dann in ihre Wohnung zurückgeht als Alleinige und dort ein Computerspiel spielt. Auch unter anderem mit einem leblosen Avatar, das ist offenbar ihre Geliebte, die ebenfalls verschwunden ist. Und da wusste Michael Widerstein, ja, das ist nicht nur eine Erinnerung oder das ist nicht nur ein fiktives Computerspiel, sondern es ist offenbar auch The Last of Us Vorbild gewesen, ein bekanntes Computerspiel. Das hatte aber gleichwohl Qualitäten. Und dann kam der Reisebericht, den ich angekündigt habe, mit drei Männern von Leonard Hieronymi. Die reisen zu dritt über Bukarest und Konstanza nach Tumi, um dort das Grab von Ovid zu finden, voller Verachtung für den Osten, für die Europäische Union, sehr männerbündnerisch. Sie sehen vor allen Dingen nichts, muss man sagen. Es sind so kalkulierte Tabubrüche, finde ich. Es gibt eine behauptete Erregung. Das Ganze bleibt ziemlich uneingelöst und dafür habe ich auch einen kleinen, leicht gekürzten O-Ton mitgebracht.
Nach 2 Stunden erreichte der Zug unser Ziel. Als wir die Bahnhofshalle verließen, bremste uns eine unheimliche Energie. Wir waren augenblicklich so betäubt, dass wir nicht sagen konnten, ob wir noch am Leben oder schon wie Orpheus durch das Tainarische Tor in die Tiefe gestiegen waren. Wir stellten alles in Frage, unsere Leben, die Beziehung, die wir führten, das Menschsein.
Ja, und dann geht's einfach weiter. So viel zum Menschsein und zum Infragestellen, die reisen einfach weiter. Also Klaus Kasperger sagte da, es gibt Texte, die immer besser werden, je länger man über sie redet, und dieser werde schlechter.
Okay. Trifft es denn auch auf die beiden anderen Lesenden von heute zu?
Nein, also ich war sehr zufrieden mit dem nächsten Text, der dann vorgelesen wurde, Carolina Schutti. Da erzählt eine offenbar versehrte, nach einem Unfall verletzte und traumatisierte Einsame davon, wie ihr Alltag aussieht und in immer so wiederholenden Schleifen. Also sie versucht irgendwie Halt zu finden und eine Sprache zu finden. Ist auch ganz unklar, ob sie selbst überhaupt laut spricht. Vielleicht spricht sie auch nur nach innen. Und es geht auch dauernd um Außen und Innen, auch um die Perforation der Haut, ihrer Haut, durch Materialien, durch Splitter, unter anderem bei einem Unfall, der aber auch unklar war. Das ist natürlich sehr eng, aber es ist sehr konzentriert. Es war der poetischste Text an diesem Tag. Also im ehesten das, was man unter Literatur anspruchsvoller Art verstehen konnte. Und prompt wurde von Philipp Tingler ein Kunstverdacht geäußert, weswegen wir vielleicht
was kurz, verboten ist.
Was überhaupt nicht verboten ist, aber vielleicht natürlich ihm nicht gefällt. Er sagte nur, das ist jetzt hier das typische Klagenfurt-Textchen.
Der See kommt, legt sich nass über meinen Körper. Ich spüre gerade noch, wie er an mir herunterrinnt. Doch der See ist in Wahrheit das Meer. Salzig, schmierig, dunkel, schwer. Dem Meer kann ich wenig entgegensetzen. Es überrollt mich. Meine Füße sind Stelzen. Auf einmal versinken sie im Schlick. Mein Kopf schrumpft, ein harter, kleiner Stein, schmerzend. Die Haut beginnt, um meine Knochen zu flattern. Jetzt ein klares Kommando. Jetzt! Jemand hebt meine Hand auf und bindet sie an meinem Rücken zu einem festen Knoten.
Ja, der Text gewinnt durchs Vorlesen von Carolina Schutti, aber sie verliest sich sogar, das Bild ist noch stärker. Das heißt, jemand hebt meine Haut auf und bindet sie an meinem Rücken zu einem festen Knoten.
Also das hat Ihnen gefallen?
Nun, nicht dieses Bild oder auch dieses Bild, aber das war tatsächlich ein Text, der dieses Ringen um Sprache, fand ich, in eine adäquate Form brachte.
Über einen Text, über den letzten Text sollten wir auch noch kurz reden, den fünften.
Ja, und das war ein ziemlicher Kontrast. Da hat Jörg Pieringer, der Internetkünstler ist, eine sehr spröde und abgehackte Erzählung in ganz kurzen Textzeilen über die Hoffnung einer Generation nach 89 auf Freiheit und auf die Erweiterung der Freiheit durch die Computertechnik vorgelesen. Die Technik mündet dann nach 2001, nach den Anschlägen in New York, in Überwachungstechnik. Und aus dieser Überwachungstechnik will dann dieser Programmierer ausbrechen und er hat eine Maschine entwickelt, die Texte schreibt. Und die Jury ist dann sehr unsicher und ich war es auch, ob denn dieser ganze Text nicht vielleicht von einer Maschine geschrieben worden ist. Und dann fragt sie einfach, Michael Widerstein fragt einfach den Autor, ist er zugeschaltet? Und er sagt, ja, ein kleiner Teil stammt von einer Maschine. Leider war dann die Zeit fast um, denn das ist ja ein ziemlicher Punkt, es ist eine ziemliche Kränkung, wird die Jury hier vorgeführt. Sie braucht ja eigentlich einen Autor oder ist der Autor nur ein Vorleser? Und dann ist die Frage, ist dieser KI-Text, dieser künstliche Intelligenz-Text, ist der gut oder ist der schlecht? Und wie ist der übrige Text? Mit diesem Urteil fällt ja alles und mir schien das allerdings der einzige Reiz zu sein, dieses Textes, ob es nur ein Mensch oder eine Maschine ihn verfasst hat.
Die Irritation.
Die Irritation. Und die Jury hat sich da nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Wie der Klaus Kasperger sagte, man habe sich den ganzen Tag schon nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen.
Wie schlägt sich denn die Jury? Spricht die online anders miteinander, als das sonst in Klagenfurt der Fall ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Videoschalte auch so ein bisschen Furor und Energie aus der ganzen Sache rausnimmt.
Ja, also wir haben alle Schwierigkeiten, haben wir ja auch noch mit der Technik und das hat die Jury auch. Vor allem Philipp Tingler, der ja neu dabei ist, wollte offenbar gleich zeigen, was Kante ist. Und der hat herumgequakt und reingequakt, wie er selbst sagte übrigens, dauernd dazwischen, was natürlich bei der Technik schwierig ist. Die hat immer so eine Verzögerung. Man redet, dann merkt man nach einiger Zeit, dass, huch, der Tingler hat auch wieder was gesagt. Also es haben öfter Leute parallel geredet. Herr Tingler, Herr Tingler, Herr Tingler, habe ich 15 Mal gehört, weil Klaus Kasperger oder auch Hubert Winkels nicht zu Wort kamen. Ich habe den Eindruck, dass die Männer zu starken Urteilen neigen und sie unterschiedlich argumentativ unterfüttern, während die Frauen versuchen, den Text auch dann zu verstehen, wenn sie ihn nicht gut finden. Also Nora Gombringer etwa, auch Brigitte Schwenz-Herrand und Insa Wilke vor allen Dingen, die wirklich überall Mehrdeutigkeiten herausfinden kann.
Was wird denn sonst unternommen, um das Ganze so atmosphärisch nicht verpuffen zu lassen?
Ja, es gibt ja noch auf Twitter eine Begleitung, da läuft der Stream auch. Und es gibt den Herrn Magister Suri, der auch immer vom Moderator als Herr Magister angeredet wird. Er hat gestern die Auslosung geleitet und jetzt hat er die Aufgabe gehabt, an einem 50er-Jahre-Schreibtisch vorzulesen, was an Twitter-Fragen einkam.
Die Twitter-Fee.
Die Twitter-Fee. Und dann hat Moderator Christian Ankewitsch leider, wenn es um die Technik ging, immer die Technik gefragt und sich über Kopfhörer erzählen lassen, was die Technik meinte und dann wiedergegeben, was die Technik gesagt hat. Und da merkte man, die Technik wird ja nur als Technik reingelassen. Eigentlich erlaubt die Technik ja, jede Zugangsbeschränkung aufzuheben. Die Technik könnte selbst gleich reden. Da merkt man, das ist noch Fernsehen auf altem Stil, so wie auch der Schreibtisch der 50er Jahre aussieht von Herrn Magister.
Der Bachmann-Wettbewerb, beobachtet von einem mäßig begeisterten Jörg Plath aus der Literaturredaktion. Morgen um 10 liest Helga Schubert mit 80 Jahren die älteste Teilnehmerin in Klagenfurt überhaupt. Und das Ganze wird auf bachmannpreis.orf.at, Dreisat und in unserem Programm übertragen. Dankeschön.
Bitteschön.
Von 48 Stunden Neukölln kann man nicht sagen, dass diese Veranstaltung aus dem Nichts kommt. Es gibt sie nämlich schon seit 21 Jahren, zwei Nächte lang, werden unzählige Orte in Berlin-Neukölln mit Kunst, Performances und Musik bespielt. Natürlich besondere Orte, soweit die noch vorhanden sind. Leere Fabrikhallen, Läden, inzwischen aber auch einfach die Straße. Ein großer Bruch ist da die Verlegung ins Internet in Zeiten von Corona. Aber die Festivalmacher, die haben sich einiges einfallen lassen, wie Gerd Brendel berichtet.
Diese schwere Eisentür des alten Neuköllner Umspannwerks öffnet sich nicht, wenn das Festival 48 Stunden Neukölln morgen eröffnet wird.
Wir haben sonst im Schnitt 60.000 bis 80.000 Menschen.
Sonst, in den Jahren zuvor, erinnert sich Martin Steffens, einer der beiden Kuratoren, in diesem Jahr findet auch dieses Festival nur im virtuellen Raum statt.
Wir haben zwei Websites. Das eine ist die Informative, die es quasi immer gab. Und es gibt die sogenannte Live-Seite, wo ein Korridor simuliert wird mit 48 Eingängen. Eine Tür wird die zentrale Ausstellung sein, diese im Umspannwerk. Wenn man durch die Tür geht, kommt man quasi auf die Website, die quasi jetzt hinter dieser Ausstellung liegt. Da kommt der Film, der fast 40 Minuten dauert und die Ausstellung in aller Breite und Ruhe zeigt. Dann gibt es die Links auf die Kunstvermittlung.
Ein Dutzend Kunstvermittlerinnen stehen dann in der realen Ausstellung im Umspannwerk bereit für einen Videochat.
Man ist deren Auge, man ist oft auch deren Gedanke vielleicht auch.
Sadaf Wasai vom Kunstvermittlerteam. Die User, Userinnen bestimmen, auf welche Kunstwerke ihre Kolleginnen die Handykamera halten. Zum Beispiel auf die Plastik Home Sweet Home von Jörg Finus. Ein Würfel aus Jalousien, die sich gefährlich nach außen wölben. Im Inneren ein Knäuel aus Plastik und Stoff. Eine Hand ragt zwischen den Lamellen hervor. Ein paar Palmenwedel. Das Sweet Home platzt aus allen Nähten.
Man könnte es als Kommentar zur Corona-Pandemie lesen. Das wölbt sich alles ein bisschen nach außen, geht auseinander. Das vielleicht auch das häuslich eingesperrt sein.
Boom, lautet der Titel des 48-Stunden-Neukölln-Festivals in diesem Jahr, als Martin Steffens und sein Team den lautmalerischen Explosionslaut aus der Comicsprache im Herbst letzten Jahres wählten.
Gab es Corona noch, auch in China noch nicht. Ne? Und wir haben ja gedacht, es sei auch ein durchaus heiteres Thema, Konfettikanone, irgendwie ein spielerisches Thema.
Das angesichts einer global explodierenden Pandemie zum Kommentar geriet. Das gilt umso mehr von einer weiteren Ausstellung, die sich hinter einer der Türen im digitalen Ausstellungskorridor auf der Homepage verbirgt.
Nonsenselessness.
Zu Deutsch Unsinnlosigkeit. Ein komplett digitales Projekt von Christina Krämer und Özgür Örkök-Moroder.
Welche Rolle spielt der Sinn in unserem Alltagsleben? So Sinn und Unsinn, wie definieren wir das? Macht das Sinn? Ach, das ist Wahnsinn. Ach, das ist Unsinn. Ach, das macht gar keinen Sinn. So, das ist immer eine Frage.
Sinnvolle Antworten liefern die Fotos mit Installation und Videoarbeiten nicht. Dafür allerdings eine Menge anarchischen Unsinn. Das Istanbuler Performance-Kollektiv Gugo sollte eigentlich morgen die Ausstellung eröffnen. Jetzt sind sie mit einem dadaistischen Trickfilm vertreten. Eine Performerin mit Hasenohren und eine mit Bärenmaske tanzen um einen Turm aus Bauklötzchen herum. Häschen, spring! Bär, halt ein! Singen sie.
Ah, das macht gar keinen Sinn.
Aber was macht schon Sinn in diesen Tagen? Die digitale Version von 48 Stunden Neukölln. Eine Momentaufnahme einer Welt nach dem großen Knall. So zumindest das Versprechen der Festivalmacherin. Ob über diese Erfahrung, die gerade Menschen überall auf der Welt teilen, das Festival auch kritisch-politische Fragen aufwirft, nach Globalisierung, nach den Folgen des Shutdowns, das werden die User, Userinnen spätestens am Sonntagabend wissen. Nach 48 Stunden Neukölln.
Ab morgen im Netz und nach 48 Stunden dann auch dort vorbei. Gerd Brendel berichtete. Und jetzt die Kulturpresseschau hier bei Fazit heute von Klaus Prokatzky.
Die Aktion Musiker Nothilfe der Deutschen Orchesterstiftung hat seit dem 16. März 2020 über 2,1 Millionen Euro Spenden eingesammelt, erfahren wir im Berliner Tagesspiegel. Gespendet haben auch die Mitglieder aller Berliner Orchester. Das ist doch mal eine schöne Nachricht in Corona-Zeiten. Die Sehnsucht, sich zu treffen, ist stärker als alles andere, heißt es in einem Interview des Tagesspiegel, nicht nur zum schönen Beisammensein zu klassischer Musik. Ich kann mir Kultur nicht vorstellen, ohne dass man sie mit anderen teilt, ohne Austausch, ohne diese kollektive Schwingung, sagt der frühere französische Kulturminister Jacques Lang. Manchmal werden in diesen Tagen auch Abrisswerkzeuge geschwungen, wenn es um einstige Symbole von Zivilisation geht. Heute lassen sich die Deutschen wenigstens in den Kulturredaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von einer revolutionären Stimmung Beine machen, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die auf den Sturz der Denkmäler von Sklavenhändlern, Reichsgründern und anderen des Rassismus verdächtigten Personen drängt. Das schreibt Patrick Barnas, und da lassen wir uns gerne Beine machen, wenn es um Rassismus und Artverwandtes geht. Statuen von Sklavenhändlern gehören ins Museum, nicht in den öffentlichen Raum, zumindest nicht unkommentiert, lesen wir nämlich in der Neuen Zürcher Zeitung. Statt Schleifung durch spontane Selbstermächtigung sollte jedoch besser der Weg demokratischer Legitimation gewählt werden, schlägt der Zürcher Kunsthistoriker Jörg Scheller eine Brücke. Das Problem müsste im Idealfall auf direkt demokratischem Weg angegangen werden können. Durch zivilgesellschaftliche Initiative, öffentlichen Diskurs, Abstimmung, also demokratische Legitimierung. Und wie ist es bei uns heute mit Rassismus und Artverwandtem bestellt? Es gibt in Deutschland nicht die gleichen Fälle von tödlicher Polizeigewalt wie in den USA, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Aber es gibt unglaubliche Geschichten von Verharmlosung rassistischer Taten, von falschen Ermittlungen, der unsensiblen Behandlung von Opfern, die für Täter gehalten werden. Die NSU-Geschichte hat das ja gezeigt. Das sagt der Rassismusforscher Mark Terkesidis im Interview und wirft einen Blick in die jüngere Vergangenheit. De jure ist Deutschland erst seit kurzem Einwanderungsland. Erst 1998 hat die Bundesregierung einen unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung anerkannt. Vorher ging man davon aus, dass die sogenannten Ausländer alle wieder nach Hause zurückgehen. 2000 ist das Staatsangehörigkeitsrecht geändert worden, was klargemacht hat, es gibt auch Deutsche nicht deutscher Herkunft. Das Bewusstsein ist häufig nicht so schnell mitgekommen. Die einen brauchen eben länger und manche werden es nie begreifen. Frankreich dagegen förderte schon im 19. Jahrhundert Einwanderung. Wer sich zu Frankreich bekannte, sollte auch Franzose sein können, sagt Marc Terkesidis noch, und da wollen wir doch noch mal einen Franzosen hören. Madame Merkel hat ein Klima des Respekts geschaffen, steht im Tagesspiegel. Ich persönlich habe ihre viel kritisierte Entscheidung in der Flüchtlingskrise bewundert. Das war sehr mutig und sie hat damit die Ehre Europas gerettet. Frankreich ist zwar das Land der Revolution, aber das demokratische Ideal von 1789 ist in Deutschland am besten verwirklicht. Das sagt Jacques Lang noch in seinem Tagesspiegel-Interview. In meinen Augen ist Deutschland die größte Demokratie in Europa. Merci beaucoup.
Das war der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzky. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.